Da sind wir wieder mit unserem kleinen, aber feinen Podcast Kennenlernen VHS, der Podcast der Volkshochschule Siebengebirge. In der heutigen Episode dreht sich alles um Trauer und um Lachen. Und wir haben natürlich auch wieder die Geheimnisse der Erwachsenenbildung im Siebengebirge für Sie mit im Gepäck. Wir haben den Podcast dieses Mal elektronisch aufgezeichnet, das heißt nicht face-to-face, sondern mit einer Videokonferenz. Und gleich bei dem ersten Gespräch werden Sie hören, dass da nicht alles glatt gegangen ist. Wie es halt manchmal so ist, ist das Internet genau dann weg, wenn man es am dringendsten benötigen würde. Wir haben dann das Gespräch weiter per Telefon geführt. Auch da war dann zwischendrin mal die Verbindung weg. Ich habe es zusammengeschnitten. Ich finde, es ist trotzdem ganz gut geworden und ich hoffe, Sie haben auch Spaß dran. Das Schöne ist, es ging ums Lachen und ich habe gelernt bei dieser Aufnahme, dass man auch, wenn etwas schief geht, vor allen Dingen den Humor nicht verlieren soll. Und das Wichtigste ist, dass man dann auch darüber lachen kann. Das Ganze passt so ein bisschen auch zu der Situation, in der wir gerade mit der Geschäftsstelle sind. Wir hätten Sie gerne eingeladen zu einem Tag der offenen Tür, jetzt Anfang August. Leider lässt sich das jetzt nicht bewerkstelligen, denn die Böden in unserer neuen Heimat Mosaik wurden nochmal saniert. Und so muss dieser Tag nochmal verschoben werden. Wir geloben aber, dass wir bei der nächsten Gelegenheit auf jeden Fall Ihnen unsere neuen schönen Räumlichkeiten mit einem entsprechenden Rahmenprogramm dann präsentieren werden. So, und nun starten wir direkt in das Gespräch mit der Lach-Yoga-Leiterin. Jetzt kann ich es richtig sagen, das Wort Lach-Yoga-Leiterin Gudrun Heb. Viel Spaß beim Zuhören. Zu Gast bei uns ist nun Frau Gudrun Heb. Sie ist Sozialpädagogin, sie ist Stress- und Burnout-Prophylaxe-Trainerin, sie arbeitet als Therapeutin in dem Raum Köln und Bonn und sie ist eine zertifizierte Lach-Yoga-Leiterin. Lach-Yoga habe ich noch nicht gehört, andere Yoga-Arten sind mir schon geläufig. Als Lach-Yoga. Lach-Yoga
als eigene, das ist ein guter Einstieg.
Als eigene Richtung ist mir jetzt noch nicht geläufig, aber Sie können sicherlich Licht ins Dunkel bringen.
Der Entdecker war ein indischer Arzt, Herr Dr. Madan Kataria, der festgestellt hat, was für eine fantastische Wirkung Lachen auf Körper und Psyche hat. Also tatsächlich, dass es für unsere psychische Gesundheit gut ist, aber auch für unser Herz-Kreislauf-System, für die Blutzirkulation. Und es mindert die Stresshormone im Körper und es steigert Glückshormone im Körper. Und das Interessante ist, dabei ist, der Körper kann nicht unterscheiden, ob wir grundlos, absichtlich oder spontan lachen. Die Wirkung ist tatsächlich die gleiche. Also ob Sie gerade über einen Scherz oder eine schöne Komödie lachen oder ob Sie in ein Lachen gekommen sind mit jemand anderem und erstmal anfangen, einfach nur zu machen, es hat auf den Körper, wenn Sie dann ein paar Minuten lachen, absolut die gleiche Wirkung. Ich habe unlängst gelesen, dass es tatsächlich auch ein Arzt bei der LVR-Klinik in Bonn etwa zur gleichen Zeit auch festgestellt hatte. Das fand ich ganz, ganz interessant.
Das bedeutet, wenn ich jetzt mit so einem Dauerlächeln, Dauergrinsen durch die Welt gehe, dann bin ich da richtig und mein Gehirn freut sich, dass es mir gut geht. Egal, ob es mir jetzt wirklich gut geht und ich einen Grund zu lachen habe oder nicht.
Ja, also mit dem Lächeln ist es tatsächlich so, das findet man bei Vera Birkenbiel in diesen Videos, die da teilweise virulent sind. Irgendwie, wenn Sie einen Stift horizontal zwischen Ihre Zähne nehmen und dadurch quasi Ihre Mundwinkel nach oben gehen, hat es auch diese Wirkung, dass der Körper denkt, Sie lächeln. Und der Körper schüttet mehr Glückshormone aus in dem Moment, wo er denkt, sie lächeln, als wenn sie sich gerade niedermachen oder an sich zweifeln oder sagen, das hat auch wieder nicht geklappt und das war jetzt auch wieder schlecht und ich krieg den Bus sowieso nicht. Also tatsächlich ist es so, dass dieses Lächeln und auch das Lachen sie in eine andere Gestimmtheit verfrachten kann.
Also eine Wechselwirkung zwischen dem Lachen, was sie provozieren, dadurch, dass sie lächeln oder sich was vorstellen, was Lustiges, oder einfach so lachen, grundlos, und dann der Wahrnehmung der Welt.
Das wäre quasi die psychologische Betrachtungsweise. Im Lach-Yoga ist es so, dass sie nicht unbedingt jetzt einen Stift zwischen die Zähne nehmen müssen, um ins Lächeln zu kommen, sondern sie haben so mehrere Bestandteile, die in das Lach-Yoga mit einfließen. Dabei ist es so, dass sie sich bewegen. Also es gibt so diesen Spruch, Motion creates emotion. Wenn sie sich bewegen, ist es meistens schon gut, dann kommen sie auf andere Gedanken. Sie begegnen sich lachend, sie machen Körperübungen mit Ton, sie machen pantomimische, spielerische Elemente sind Teile des Lach-Yogas. Dann die positive Bestärkung, das ist das, was wir gerade schon so ein bisschen hatten, nämlich dieses, dass ich nicht ständig sage, wie schlecht und wie blöd und deppert ich heute schon wieder war, sondern dass man sich zwischendurch wirklich im Lach-Yoga auf die Schultern klopft und sagt, sehr gut, yay! Oder wieder alles richtig gemacht, weil sie sagen sich am Tag wahrscheinlich oft genug, das hat nicht geklappt und das hätte ich anders machen können. Denn das ist die absolute Gegenbewegung, dass sie mit so einer Freude, mit fast schon so einer spielerischen Freude sagen, juhu, yes, läuft. Tatsächlich ist es so, dass der Yoga-Anteil beim Lach-Yoga ist unter anderem auch, das Yoga-inspirierte Atmen und Entspannen Teil ist. Also sie können halt einfach nicht 10 oder 20 Minuten an einem Stück lachen. Das wäre schon eine Herausforderung für ihre Bauchmuskulatur und für ihre Atmung. Es ist so, also das ist genau das. Also das Lachen, also man kommt ins gemeinsame Lachen. Man kommt in die Bewegung, ins Tönen, baut spielerische Elemente mit ein, man bekräftigt sich mit dem sehr gut, ja oder wieder alles richtig gemacht. Also sie haben zu all diesen Übungen, haben sie halt auch die vom Yoga inspirierten Atmungs- und Entspannungseinheiten, weil sie unmöglich die ganze Zeit lang lachen können. Ich glaube, es ist genau durch diese Mischung aus eben Atemübungen, aus auch Bewegung. Sie bewegen sich auch, sie kommen ins Tönen. Auch beim Tönen atmen sie. Es ist ja kein reines, dass sie sich, wie sagt man als Kinder, sie lachen sich ja nicht kaputt. Ne? Ich arbeite ja auch ehrenamtlich noch für das Lachtelefon. Da kann man anrufen, wenn man gerade nichts zu lachen hat oder wenn man ins Lachen mit jemand kommen möchte und kann 3 Minuten am Telefon lachen. Das bringt einen vielleicht ins Lachen rein oder vielleicht kann man auch, und das ist das auch, weswegen ich das eine gute Kombination mit der Stress- und Burnout-Prophylaxe sehe, dass Unternehmen mehr Leute einstellen, die so ein bisschen Humortraining machen, damit das Lachen mehr kultiviert wird, weil das ist eindeutig so, dass lachende Mitarbeiter sind bessere Mitarbeiter als die, die die ganze Zeit innerlich schon gekündigt haben tatsächlich. Also von daher hat das Lachen eine große Bandbreite an Möglichkeiten für eben auch für die menschliche Verbindung, sich zu verbinden, sich dabei in die Augen zu schauen und sich, ja, sich gemeinsam zu fühlen in diesem, im Lachen einfach, ja. Das ist so dieser Spruch, Lachen ist die beste Medizin. Ich glaube, so ist es. Es ist tatsächlich eine viel, viel größere Kraft liegt im Lachen, als man so denkt. Man denkt ja so, ach nee, da werde ich veralbert oder man macht sich ein bisschen lächerlich darüber, über diese Lach-Yogis im Park. Aber ich glaube, es liegt eine große Kraft im Lachen und auch in Lachgruppen und in regelmäßigen Lach-Yoga-Einheiten, so wie man Yoga auch regelmäßig macht. Genau.
Das glaube ich auch. Toll, dass Sie dieses Angebot bei uns machen und schön, dass Sie sich hier vorgestellt haben. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch. Ich freue mich drauf.
Nach dieser, wie will man sagen, sehr lachhaften Vorstellung, im allerbesten Sinne des Wortes natürlich nur, kommen wir zu einem etwas traurigeren Thema. Es geht um einen Kochkurs, den der Hamburg bei uns anbietet, nämlich einen Trauerkochkurs für Männer. Wie er dazu gekommen ist, stellt er uns nun vor.
Durch den Tod meiner ersten Frau 2017 sowohl das Gesundheitswesen nochmal aus einer ganz anderen Perspektive kennengelernt, als auch im Zuge der Erkrankung meiner Frau die Hospizarbeit kennen und auch schätzen gelernt und habe mich dann in der Konsequenz zunächst zum Sterbebegleiter und dann zum Trauerbegleiter ausbilden lassen. Arbeite seit einigen Jahren ehrenamtlich hier in Bad Honnef im Ökumenischen Hospizverein. Und seit jüngstem bin ich dann auch ausgebildeter und zertifizierter Trauerredner. Das mache ich allerdings unabhängig vom Hospizverein. Und im Zuge der Ausbildung Trauerbegleiter gab es einmal eine Aufgabe für die Teilnehmer, ein Projekt zu entwickeln. Da ist mir spontan die Idee gekommen, da ich selber sehr gerne koche und aus den verschiedensten Begleitungen heraus die Erfahrung gemacht habe, dass gerade Männer sich manchmal mit diesem Thema etwas schwerer tun, die Idee gekommen, eben diesen Kochkurs zu entwickeln und anzubieten.
Wie kann man sich das denn vorstellen? Also, Sie sind in der Lehrküche, dann, also mit unterschiedlichen Kochplatten, und dann kommen die Leute rein und Sie fangen an zu schnippeln und zu reden, oder wie ist der Ablauf?
Im Idealfall habe ich die Möglichkeit, mich mit den Teilnehmern vorher einmal kurz zu unterhalten, um sowohl die persönliche Situation, Trauersituation zu erfahren, nachzufragen, als auch vor allen Dingen die Kochkenntnisse, damit ich gerade beim ersten Abend nicht in eine komplette Wundertüte hineinlaufe. Tatsache ist, die Kochkenntnisse sind sehr breit gefächert. Tatsache ist auch, die Wünsche, hoffe ich zumindest, an einen solchen Kochkurs sind genauso breit gefächert. Und dann wird am ersten Abend nach der Kennenlern- und Befindlichkeitsrunde zunächst mal ganz einfach besprochen, wer kann was tatsächlich kochen, wer möchte was kochen. Und gerade am ersten Abend werde ich einiges vorbereiten oder komplett vorbereitet in den Abend reingehen, sodass am ersten Abend der Schwerpunkt eher auf dem persönlichen Austausch und Kennenlernen liegt, um dann für die folgenden Abende Rezeptwünsche abzufragen und dann ja mit einem Rezeptportfolio in die nächsten Kochabende reinzugehen. Bei einer Teilnehmerzahl, ich habe die Gruppe auf 8 Teilnehmer limitiert, einmal um mich ums Kochen der einzelnen Teilnehmer kümmern zu können, als auch vor allen Dingen Raum für Gespräche zu haben, weil es soll ja das Kochen Mittel zum Zweck sein, um über die Trauersituation ins Gespräch zu kommen.
Das haben Sie die Teilnehmergruppe auf für Männer ausgeschrieben? Was ist da der Hintergrund dafür, dass da jetzt keine Frauen anwesend sein werden?
Es hat nichts mit Diskriminierung zu tun, sondern aus der Erfahrung heraus, Männer trauern anders, gehen anders mit der Trauersituation um. Und ich erhoffe mir davon, dass sich Männer in einem reinen Männerkreis vielleicht etwas eher öffnen, um über ihre persönliche Situation zu reden und auch dann damit besser klarzukommen in der Konsequenz. Es ist ja Kochen Mittel zum Zweck. Und Kochen einfach deshalb, weil nicht nur, weil ich es gerne kann, ich darf auch sagen, ich kann es einigermaßen gut. Von der ganz, ganz konventionellen klassischen Küche über die feinere Küche bis halt hin, dass ich mir auch das Vergnügen geleistet habe, einen Masterkurs im veganen Kochen zu besuchen. Also ich kann das Spektrum einigermaßen abdecken.
Ich hoffe natürlich sehr, dass da viele Leute kommen. Das klingt für mich total gut. Ich könnte es mir selber auch gut vorstellen. Denn gerade wenn man so kleinere Tätigkeiten wie jetzt, was weiß ich, sagen wir mal Kartoffelschälen oder was ähnliches macht, ist ja so ein Fokus, so ein Teil der Aufmerksamkeit darauf gerichtet. Das ermöglicht es ja so auf eine andere Weise auch nochmal in einer Gruppe dann in Kontakt zu treten.
Richtig. Richtig. Und aus meinen Begleitungen, aus meinem persönlichen Umfeld heraus kenne ich einige Herren, ja, um es mal ganz flapsig zu sagen, denen brennt das Kaffeewasser an. Und in einer anderen Begleitung durfte ich dann erfahren, ich sage, wie kommst du denn klar im Alltag? Kamen wir auch aufs Thema Kochen und da zeigte der Herr mir ganz begeistert seinen wohlsortierten Schrank voller Konservendosen. Ja, es kann auch Kochen sein, aber das ist dann für mich eher der Punkt Erhaltung der Vitalfunktionen. Und ja, tatsächlich wieder Geschmack am Leben finden. Es ist vollkommen normal in der Trauer, man fällt in ein Loch. Man muss sich komplett neu sortieren und orientieren und je nachdem, wie das persönliche Umfeld gestaltet ist, ob Familie noch dabei ist, ob Kinder noch dabei sind, die sich ein bisschen um einen kümmern, sehen die Situationen individuell sehr, sehr unterschiedlich aus. Und wir wissen alle, dass die familiäre Situation vielfach so ist, wenn es gut geht, gibt es Kinder. Wenn es noch besser geht, leben die Kinder sogar am Ort und man versteht sich als Familie so gut, dass man da auch noch bedingt aufgefangen wird. Aber das ist nicht mehr die Regel. Da stehen viele recht hilflos da. Und von daher eben dieses Angebot, um da zumindest mal eine gefühlte Lücke zu versuchen zu schließen.
Gibt es denn so ein Ihrer Beobachtung nach irgend so ein Soul Food, irgendetwas, was besonders gut tut oder gerne gewünscht wird?
Das kann von einer simplen, guten Gemüsesuppe, vom Leibgericht, was die Oma immer gekocht hat oder die Frau gekocht hat, bis hin zum klassischen Braten gehen, nach dem Motto, hätte ich gerne noch mal. Da lege ich mich nicht fest. Das kann ein richtig gutes Nudelgericht sein, eine gute Nudelqualität mit einem hervorragenden Olivenöl. Und schon habe ich Soul Food, für mich persönlich. So, das ist alles eine Frage, oder aus meiner Sicht, eine Frage der guten Zutaten, was nicht zwingend mit Geld zu tun hat, sondern einfach das Bewusstsein, was zeichnet eine gute Lebensmittelqualität aus.
Wenn ich da jetzt aber ein Mann bin mit jetzt einer Trauergeschichte oder halt vielleicht auch einem konkreten Anlass, muss ich dann irgendwie Angst haben oder was passiert, wenn ich dann zu ihm komme und mir rollen die Tränen runter oder so? Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Hindernis sein könnte, dass man in so einer Gruppe dann auf einmal von seinen Gefühlen überrumpelt wird.
Kein Drama und kein Thema. Wenn es so stark werden sollte, dass er sagt, ich kann nicht mehr, ich muss raus oder was auch immer, dann nehme ich mir die Zeit, dann einmal den entsprechenden Herrn in Ruhe zur Seite zu nehmen. Die anderen können weiterkochen und das gehört mit zur Gruppe und zum Umfeld. Da rechne ich fast mit. Ich will nicht sagen, da hoffe ich drauf, aber dafür bin ich dann auch entsprechend, hoffe ich zumindest, präpariert, um solche Situationen aufzufangen.
Geheimnisse der Erwachsenenbildung im Siebengebirge heißt die Rubrik, in der wir uns jetzt gerade befinden.
In dieser Rubrik ermöglichen wir Ihnen einen Blick unter unsere Motorhaube, was so passiert, wie wir Sachen tun und was alles neu ist innerhalb der Volkshochschule Siebengebirge. Und neu ist das Stichwort, auf das ich mich jetzt gerne beziehen möchte, denn seit dem 1. Januar diesen Jahres haben wir eine tatkräftige Unterstützung. Das ist nämlich die Karin Willnauer.
Hallo.
Karin, schön, dass du da bist und dass du dich hier in dem Podcast vorstellen möchtest. Ja, vielleicht sagst du mal ein paar Sätze zu deiner Person.
Ja, sehr gerne. Genau, ich unterstütze jetzt das Team der VHS Siebengebirge seit Januar, vor allem in den Fachbereichen Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, den Bereich Gesundheit, Familienbildung und auch Arbeit und Beruf als hauptamtliche pädagogische Mitarbeiterin, als Nachfolgerin von Jutta Schnippering.
Jetzt musst du einmal ganz kurz schon mal erklären, ich weiß es natürlich, aber es wissen ja wahrscheinlich nicht alle, was ist eine hauptamtlich pädagogische Mitarbeiterin, was gehört dazu?
Ich entwickle das Programm mit, gemeinsam natürlich mit den Dozentinnen und Dozenten. Das heißt, wir schauen, wie können wir die Angebote, die bereits bestehen, eventuell noch verbessern, welche neuen Angebote können wir entwickeln. Ich suche auch immer wieder Dozentinnen und Dozenten, die vielleicht ganz andere Aspekte mit reinbringen in Workshops oder längeren Veranstaltungen. Und genau, ich berate die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die mich per E-Mail oder am Telefon anrufen, erreichen. Genau. Und verschiedene andere Aspekte gehören dazu, wie die Öffentlichkeitsarbeit oder bald neu auch die Beratung beim Bildungscheck.
Also ein breites Spektrum an Aufgaben.
Ja, genau. Und das hat mich auch gereizt, diese Vielfalt. Das spiegelt auch meine Interessen wider von dem, was ich vorher gemacht habe, dass ich genau gerne in unterschiedlichen Bereichen aktiv bin.
Jetzt hast du uns natürlich neugierig gemacht. Was hast du denn vorher gemacht?
Und die letzten 3 Jahre war ich bei der Stadt Siegburg. Das heißt, ich habe auch da schon Verwaltungsluft geschnuppert. Vor allem war ich im Bereich Wirtschaftsförderung tätig und habe hier auch Veranstaltungen organisiert im Bereich Erwachsenenbildung, das ist so der rote Faden. Und davor war ich im internationalen Bereich beim Senior-Experten-Service in Bonn tätig.
Und jetzt seit Januar bei uns in der Volkshochschule. Wie war der Start denn so?
Ja, aufregend. Also ich wurde sehr nett empfangen und habe gleich ganz viel tun dürfen. Und das Größte war natürlich unser Umzug im März in die neuen Räume im Mosaik, wo wir das Büro bezogen haben.
Ein Teil der Aufgaben bezieht sich jetzt auf die Integrationskurse. Was ist denn da zu tun?
Wir haben mit Menschen zu tun aus der ganzen Welt, die Deutsch lernen möchten und da setzen wir die Kurse für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge um in 700 Stunden. Da gibt es ein Sprachkursangebot, das ist bei uns meistens in Vollzeit und angeschlossen daran ist der sogenannte Orientierungskurs, in dem das politische, gesellschaftliche Wissen vermittelt wird über Deutschland. Und hier stufen wir Teilnehmerinnen ein in das richtige Modul und bieten auch Einbürgerungstests an, circa 5-mal im Jahr.
Das heißt, die Leute, die können bis zu 700 Stunden Deutsch lernen. Wie viel können die dann am Ende?
Der Integrationskurs schließt ab mit dem sogenannten Deutschtest für Zuwanderer. Das ist ein skalierter Test. Das heißt, das Ziel aller Teilnehmer ist hier die Stufe B1, ein mittleres Niveau. Manche schließen es mit A2 ab, die aber bei uns auch weiter lernen können.
Also A2 ist so, man kann über Dinge reden, die man nicht sieht oder auf die man nicht zeigt, sondern auch die in der Vergangenheit und in der Zukunft waren. Aber es passieren schon auch nochmal Fehler.
Ja, doch, das trifft es sehr gut, um ein qualifizierten Beruf zu ergreifen, macht es Sinn, weiterzulernen, aber man kommt schon ganz gut zurecht und genau, hat die Grammatik in den großen Zügen dann nicht abgeschlossen.
Jetzt hast du ja deine erste Programmplanung fertig gemacht fürs kommende Semester. Gibt es denn Kurse, die dir besonders viel Spaß schon bei der Planung gemacht haben, an denen du am liebsten auch selber teilnehmen würdest?
Ja, ich freue mich, dass wir wieder Kochkurse im Programm haben und mit unserer erfahrenen Dozentin, die dieses Mal ganz neue Kapitel aufschlägt, unter anderem spanische Tapas und Herbst, die Herbstküche stellt sie in den Fokus. Und ich glaube, das werden wieder sehr leckere Rezepte.
Klingt nach einem insgesamt sehr leckeren Programm, das du zusammengestellt hast. Vielen Dank dafür. Und sehr schön, dass du dich hier in dem Podcast vorgestellt hast.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich darauf, noch mehr von Ihnen zu lesen und zu hören oder Sie persönlich in der Geschäftsstelle zu treffen.
Das war die heutige Episode. Trotz der technischen Schwierigkeiten hat es ja dann doch ganz gut geklappt. Wir freuen uns, wenn wir mit dieser Episode Ihnen Lust gemacht haben, sich bei den betreffenden Angeboten anzumelden. Vielleicht finden Sie ja im Stöbern bei uns im Programmheft oder auf der Homepage noch andere Angebote, die Ihnen zusagen. Und dann freuen wir uns natürlich insbesondere auf Ihre Anmeldung. Bis zum nächsten Mal.